ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Und wie heißt es da immer? Gegen jedes Übel ist ein Kraut gewachsen. Ob da was dran ist, das kann uns Karin Buchert verraten. Sie sind Ernährungswissenschaftlerin und kennen sich mit Heilpflanzen, mit Kräutern extrem gut aus. Ist die Natur eine Apotheke?
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, auf alle Fälle. Sie gibt vieles her und wenn wir uns darauf einlassen, dann tut sich eine Welt auf.
Und an diesem Spruch, gegen jedes Übel ist ein Kraut gewachsen, was sagen Sie dazu?
Naja, vielleicht nicht gegen jedes, aber gegen einige, ja, eine ganze lange Reihe.
Gibt es so ein Lieblingskraut, wo Sie sagen, naja, das hilft bei vielen Übeln?
Ja, diese klassischen Heilpflanzen wie Salbei, Thymian, Rosmarin, die wir alle kennen, Brennnessel, die helfen wirklich bei einigen verschiedenen Wehwehchen.
Und jetzt gerade im Sommer, da guckt man dann ja auch auf besondere Kräuter und Heilpflanzen. Was ist denn jetzt gerade aktuell?
Ja, wenn es richtig heiß wird, dann werden wir vielleicht die Pfefferminze verwenden, die so die Kälterezeptoren reizt und wo wir uns dann einfach erfrischt und gekühlt fühlen. Das ist sicher ein tolles Sommerkraut. Im kalten und in der warmen Form. Also das spielt in dem Fall gar keine Rolle.
Pfefferminz habe ich bei mir auf dem Balkon ein bisschen was rausgerupft. Es liegt gerade vor Ihnen. Könnten Sie das jetzt, Sie kennen jetzt, es gibt wahrscheinlich zig Sorten Pfefferminz, können Sie von diesen paar Blättern ausmachen, was das für eine Sorte ist?
Das kann ich meistens nicht. Am stärksten kühlend wirkt die echte Pfefferminze, Menta piperita. Aber ich würde einfach die Minze verwenden, die man gerne mag. Also Basilikumminze oder Orangenminze mag ich zum Beispiel sehr gerne. Oder die milde Apfelminze. Ich würde mir eine aussuchen, die anspricht.
Das heißt, die schmecken noch so ein bisschen nach Apfel oder Orange?
Ja, die haben ganz unterschiedliche Aromen und jeder hat da seine eigenen Vorlieben.
Gibt es was zu beachten bei Minze, ob man sie am Morgen, am Abend nimmt? Gibt es da irgendwelche besonderen Regeln?
Ja, wo man vorsichtig sein sollte, man soll sie nicht für Bäder verwenden oder für so Ganzkörperwaschungen. Sie wirkt so stark kühlend, dass es zu viel wäre. Also da kann man sich nachher gar nicht mehr so richtig aufwärmen. Das wäre tatsächlich zu viel.
Das echt? Gut. Wobei jetzt bei schwülem Wetter wäre es doch dann vielleicht ganz gut, eine Wanne voll mit Minze?
Nein. Nein, das wäre zu viel. So kraftvoll wirkt sie kühlend, dass man dann einige Stunden zittern würde.
Okay, jetzt gerade nicht nur die Fußballer bei der EM haben mit Mückenstichen zu kämpfen, sondern auch einige von uns. Gibt es da irgendein Kraut oder irgendetwas, wo Sie sagen, naja, das hilft schon so ein bisschen, die abzuwehren?
Ja, es gibt die zitronigen Aromen, die da ein bisschen mithelfen, damit wir da eine Abwehr gestalten, wenn wir jetzt Zitronenverbene oder Zitronenmelisse vielleicht sogar in Kokosöl ausziehen. Das Kokosöl hilft auch ein bisschen mit, Insekten abzuwehren. Aber auch hier gibt es jetzt kein Allround-Mittel, das immer hundertprozentig hilft.
Ja, wenn der Stich dann da ist, habe ich mal, früher hieß es immer Zwiebel auf den frischen Stich. Ist da was dran?
Genau, da können wir die Zwiebel verwenden. Also die Zwiebel wirkt sehr stark entzündungshemmend und das funktioniert gut. Auch Spitzwegerichblätter frisch einfach ein wenig so zerwurzeln und drauf reiben, wirkt gut zu entzündungshemmend und das Schmerz verschwindet dann gleich wieder.
Es ist ja echt faszinierend, was die Natur da alles hergibt. Sie haben das Europäische Institut für angewandte Pflanzenheilkunde gegründet. Wie nah sind sich denn Ernährung und Pharmazie?
Eigentlich viel näher, als wir denken. Natürlich gibt es Experten in beiden Bereichen, aber es überschneidet sich halt viel, weil was gibt es Schöneres, als diese Kräuter und Heilpflanzen einfach im Alltag auf dem Teller zu servieren? Also die natürlichen Pflanzen werden von den Ernährungswissenschaftlerinnen gerne verwendet und die isolierten Wirkstoffe, wenn wir mal wirklich eine potente Wirkung brauchen, natürlich von den Apothekern. Und so gibt es aber auch einen großen Überschneidungsbereich.
Was gibt Ihr Balkon denn gerade her? Also ich habe ein bisschen mal was eingepackt. Karin Buchert, Ernährungswissenschaftlerin und Kräuter- und Heilpflanzenexpertin bei uns in SWR1 Leute. Und Sie können ganz bestimmt über Basilikum, Rosmarin und Pfefferminz was verraten, was wir bisher noch nicht wussten. Ich gebe Ihnen einfach mal, naja, schön sieht es jetzt nicht mehr aus, das Basilikum, was ich heute Morgen abgerupft habe, gebe Ihnen das mal rüber. Erinnert ja eigentlich immer so an italienische Küche, oder? Was ist Ihr erster Gedanke?
Genau, es erinnert an Tomaten und italienische Küche. Und Basilikum soll aber auch einen Gedächtnis- und konzentrationsfördernden Effekt haben. Wenn man Basilikum in einem Duftkissen verwendet oder im Tee verwendet, vielleicht sogar gemeinsam mit Rosmarin. Rosmarin schreibt man ja auch einen gedächtnisfördernden Effekt Echt? Zu. Okay. Ja. Also da, wo ich herkomme, in Pinzgau, sagt man, bei einer Hochzeit wird dem Bräutigam Rosmarin angesteckt, damit er sich 20 Jahre später noch erinnert, wen er geheiratet hat. Aber auch Shakespeare hat das beschrieben. Er schreibt, Rosemary is for remembering, also ist zum Erinnern gut. Und heute weiß man, dass halt Rosmarin die ganz feinen Blutgefäße gut durchblutet. Und das ist im Gehirn natürlich immer ein Vorteil, aber auch im gesamten Körper.
Weil das fragt man sich natürlich schon, weil oft gibt es irgendwelche Märchen und Geschichten, die immer wieder weitergegeben und erzählt werden. Ist da denn überhaupt was dran? Also wie sehr gibt es da einen schulmedizinischen Nachweis drüber?
Ja, bei Rosmarin gibt es eine gute Evidenz für die Kapillardurchblutung. Und das ist natürlich günstig fürs Gedächtnis und fürs gute Denken. Aber dann kommt es auch noch immer darauf an, wie man es anwendet. Also man könnte dann schon beim Lernen den Rosmarinduft nehmen und später bei der Prüfung diesen Reiz wieder Wissen wieder hervorrufen. Dann ist es so ein konditionierter Reiz noch zusätzlich. Also man kann durch die spezielle Anwendung die Wirkung auch immer noch verstärken.
So lässt sich das dann verankern, wahrscheinlich übers Gehirn dann auch. Mhm. Was machen Sie denn mit dem Rosmarin?
Ich mag Rosmarin gerne, weil ich einen sehr niedrigen Blutdruck habe und Rosmarin stabilisiert den Blutdruck und den Kreislauf. Also vor allem, wenn einem manchmal schwindelig wird aufgrund von niedrigem Blutdruck, dann ist Rosmarin perfekt. Einfach getrocknet als Duft oder als Hydrolat, auch als Duft oder als Tee. Aber ich verwende es immer am liebsten als ganzes Kraut, also nicht isoliert einen ätherischen Öl aus der Pflanze, sondern immer das ganze Kraut, weil da hat man auch das ganze Spektrum, das man wahrnimmt. Auch wenn die Nase in erster Linie ätherische Öle aufnimmt, trotzdem ist es immer ein ganz anderes Spektrum, als wenn man nur einen isolierten Wirkstoff verwendet.
Jetzt in einem Café war sogar auf dem Stück Kuchen dann einfach so ein kleines Kraut Rosmarin. Mhm. Ich habe es dann mitgegessen, ich fand, das passte ganz gut. Also lässt sich das auch einfach so frisch essen offenbar?
Ja. Auf alle Fälle, ja.
Und hat dann auch noch irgendeine Wirkung, wenn man einfach die Nadeln isst?
Ja, genau. Das hat sofort eine Wirkung. Wir brauchen auch nur ganz kleine Mengen davon. Das ist ja auch, wir meinen ja meistens, je mehr, desto besser. Und das ist nicht der Fall. Es gibt sogar manchmal eine Überreizung. Wenn wir zu viel davon essen, dann schlägt die Wirkung ins Gegenteil um. Das kennen wir zum Beispiel beim Lavendel, der ja einschlaffördernd ist. Aber wenn wir den überdosieren, dann werden wir wach davon.
Ja, ja.
Also es ist wichtig, dass wir die richtige Dosis und die Anwendung verwenden, die uns gut tut. Und die kann sehr unterschiedlich sein.
Können wir vielleicht kurz noch drauf eingehen? Auf den Lavendel habe ich jetzt auch mitgebracht. Riecht vor allen Dingen gut, aber so ein kleines Büschel, wäre das jetzt schon ausreichend für guten Schlaf? Oder?
Ja, da reicht auch schon der Duft, wenn man dran riecht. Am liebsten verwende ich natürlich Lavendula angustifolia, also den
Das ist der lateinische Name wahrscheinlich,
ja? keinen Hybrid, es gibt ja so viele verschiedene. Ja. Also wenn man den wirklich verwenden will als Heilpflanze, dann würde ich ein ungespritztes Kraut kaufen und eben Lavendula angustifolia. Und da reicht es dann dran zu riechen und das fördert das Einschlafen. Aber da muss man lange durchhalten, 4, 5, 6 Wochen. Also so, man sagt, 4 bis 8 Wochen muss man das anwenden, dass es dann wirklich wirkt. Und ich denke, dass die meisten von uns nach 3 Tagen oder nach 8 Tagen sagen, ach, wirkt nicht.
Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber gut, wir wissen jetzt, durchhalten ist gefordert. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das Interesse an diesem wirklich, es ist ja jahrtausendaltes Wissen über Kräuter und Heilpflanzen, dass das zunimmt?
Ja, das ist einerseits, wenn man sich selber ein wenig helfen kann bei einfachen Wehwehchen, dann gibt das so ein Gefühl der Freiheit. Wenn man weiß, wie das Schnupfenmittel geht oder der Hustensaft oder der Hautessig, dann hat man das Gefühl, man könnte sich das auch selber machen, auch wenn man es dann nicht tut. Also erstens mal diese Sehnsucht zum selber tun können, diese Befähigung macht schon viel aus. Und dann das Interesse an den natürlichen Pflanzen, das hat ja auch noch eine ganz breite Wirkung und ist vielleicht auch so ein Ja, das ist ein wenig, man kommt in Berührung mit der Natur und das macht ganz viel, das kann sehr faszinierend sein.
Ist es denn gerade ein Trend? Man hat manchmal so den Eindruck.
Wahrscheinlich ist es der Gegentrend zu unserer Kunststoffwelt. Also wir leben oft in Räumen mit ganz schlechten Mikrobiom, mit schlechter Luft, naturfern, und wahrscheinlich ist es ein Gegentrend. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist es so faszinierend, dass es sein Leben verändert. Also das verändert dann wirklich das Leben wieder.
Ja, vor allen Dingen zu spüren, dass etwas hilft oder dass es vielleicht einfach auch nur gut schmeckt.
Genau.
Das reicht ja manchmal schon.
Genau.
Ja, es kommen ganz viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Wir nehmen uns gerade mal eine Runde vor. Jemand, der anonym bleiben möchte: Mein Mann muss noch über einen längeren Zeitraum Antibiotika nehmen. Welche Heilpflanze hat antibiotische Eigenschaften, die ich in die Ernährung integrieren kann, um zu unterstützen? Allerdings hat auch Ödeme aufgrund einer Herzinsuffizienz. Haben Sie da einen Tipp?
Also vor 5 Jahren hätte ich noch einige Pflanzen gleich aufgezählt. Und jetzt im Zuge der Mikrobiomforschung sieht man das ganz anders, weil Pflanzen normalerweise nicht antibiotisch sind, also nicht desinfizieren, sodass sie alle Mikroorganismen zurückdrängen, sondern die Pflanzen wirken in eine bestimmte Richtung. Also sie balancieren das Mikrobiom aus. Einige Mikroben werden zurückgedrängt, andere werden gefördert, und so wirken die unterschiedlichen Heilpflanzen dann ausgleichend auf ein vielfältiges Mikrobiom. So würde ich das heute sehen. Und heute würde ich eher sagen, auf alle Fälle fermentierte Lebensmittel essen, also milchsaures Gemüse, Kombucha, Kefir und Heilpflanzen einbauen in diese Zubereitungen. Dann wird die Besiedelung im Darm wieder divers und vielfältig, und dann kann sich der Körper selber wieder wehren gegenüber vielen Einflüssen.
Ja, Mikrobiom, muss man vielleicht noch kurz erklären, hat einfach mit dem Darm auch zu tun. Und da ist die Forschung, glaube ich, inzwischen sehr viel weiter. Da wusste man lange wenig drüber, ne?
Genau. Und jetzt kommen Dinge zum Vorschein, dass manche Pflanzen, wie Knoblauch zum Beispiel, der verhindert einfach, dass die Mikroorganismen, gewisse Bakterien miteinander reden können, über chemische Signale reden die miteinander, und die wollen sich immer zusammenrotten und einen ungünstigen Biofilm bilden. Knoblauch verhindert das. Mhm. Der stört die Bakterienunterhaltung, und so können sich die nicht zusammenrotten, und das Mikrobiom, also die Bakterienflora, bleibt vielfältig und ausgewogen. Also so gibt es einige Mechanismen, die wir jetzt inzwischen gut kennen.
Wobei, es gibt ja Köche, die schwören drauf, Knoblauch immer in Verbindung mit Ingwer zu nehmen. Bevorzugen Sie das auch?
Das ist eine sehr gute Kombination. Also das sind dann so Themen, wo Aromen sich gegenseitig verstärken oder ergänzen. Das schmeckt uns dann besser, und alles, was uns so physiologisch viel besser schmeckt, hat auch eine bessere Wirkung auf die Verdauung.
Ja, leuchtet irgendwie ein. Noch jemand, der anonym bleiben möchte. Ich habe vor Jahren eine Psychotherapie wegen Depression gemacht, bin inzwischen nicht mehr depressiv, habe aber nach wie vor den Hang, mir übermäßig Sorgen zu machen. Gibt es denn da auch Kräuter, die zur Aufhellung der Stimmung und Beruhigung beitragen können?
Ja, das ist die Nummer 1 wahrscheinlich das Johanniskraut, das jetzt blüht, wo wir jetzt die Blüten und Knospen ernten könnten. Und daraus kann man einen Tee machen oder eine Tinktur, also einen alkoholischen Auszug. Aber auch bei Depressionen spielt das Mikrobiom, also die vielfältige Mikrobenbesiedelung im Darm, eine sehr große Rolle. Und ich würde mal milde, fermentierte Getränke probieren, so wie Kombucha zum Beispiel.
So viele Fragen kommen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Aus Schonach schreibt uns Sven zum Beispiel: Gibt es Heilkräuter gegen zu hohe Harnsäure? Es gilt, die zu senken, um schmerzhafte Gichtanfälle zu vermeiden. Haben Sie da einen Tipp?
In der Volksmedizin verwendete man hauptsächlich den Giersch, also dieses Unkraut, in frischer Form oder auch als Tee. Aber generell mit Brennnessel, wenn man mit Brennnessel entwässert, Brennnesseltee, kann man auch einen Einfluss nehmen. Also die Brennnessel entwässert ja recht sanft, einfach nur durch das Kalium-Natrium-Verhältnis, sie ist sehr kaliumreich, und dadurch kommt der entwässernde Effekt zustande, sogar schon im kalten Wasser. Also wenn man eine Brennnesselspitze nur ins kalte Wasser legt, dann schmeckt das nach einer Stunde schon intensiv nach Brennnessel, und die Wirkung ist bereits da.
Interessant, Sie haben jetzt auch so häufig vom Tee schon gesprochen, dass ja viele Kräuter, die müssen gar nicht in Tinkturen verwendet werden, sondern die lassen sich ganz einfach verwenden. Wie kommt es?
Ja, also wir vergessen den Kräutertee oft ein wenig, so eine einfache, gute Zubereitung. Man hat immer auch eine Portion Wasser dabei. Aber natürlich nicht alle Pflanzenwirkstoffe kommen gut in den Tee. Hauptsächlich die wasserlöslichen und ein kleiner Teil von den fettlöslichen. Wenn wir jetzt wirklich, um bei der Brennnessel zu bleiben, wenn wir wirklich die fettlöslichen herausbringen wollen, also das wäre das grüne Chlorophyll, Brennnessel ist ja eine der allergrünsten Pflanzen, dann müssen wir Brennnesselsuppe mit ein bisschen Öl kochen oder Brennnesselspinat, damit das Chlorophyll ist fettlöslich, damit wir das erwischen. Und dann kommt es auch noch darauf an, ob wir das kalt verwenden, dieses Kraut, oder ob wir es kochen, weil es gibt hitzeempfindliche Bestandteile. Und es gibt Bestandteile, Pflanzenwirkstoffe, die kriegen wir erst heraus, wenn wir es eine Zeit lang kochen. Also es hat immer einen anderen Charakter. Jede Zubereitung ist ein wenig anders und wirkt ein bisschen anders.
Ja, ganz vielfältig. Und wahrscheinlich sind wir da noch relativ am Anfang der Forschung.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Dann schreibt uns Martin Krauch, auch Heilkräuter haben die höchste Dichte an Inhaltsstoffen, wenn sie auf einem gesunden Boden gedeihen dürfen. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Also die Pflanzen, die zum Beispiel auf den Almen, auf den Bergen wachsen, die sind viel intensiver. Das riecht man und schmeckt man bereits. Und interessant ist auch, wenn sich die Pflanzen selber aussehen, dann schauen sie schon viel gesünder aus. Also sie suchen sich dann genau den richtigen Platz und gedeihen dann umso besser. Also es ist ein großer Unterschied, wo sie gewachsen sind.
Zeigt einfach, dass die Natur sich das auch wirklich selbst sucht und dass es am besten ist, wenn man die Natur einfach mal machen lässt.
Ja,
also
genau.
Im Hinblick auf die Kräuter auf jeden Fall. Hier haben wir noch Salbei, habe ich auch zu Hause. Riecht sehr intensiv. Wofür verwenden Sie Salbei?
Salbei ist so ein ganz typisches Kraut, das man für Entzündungen oder gegen Entzündungen im Mund verwendet. Und da würde man die Gerbstoffe herausholen wollen aus dem Salbei, die dann sehr stark entzündungshemmend wirken.
Auch wieder mit Tee?
Genau, beim Tee müsste man dann aber 10-12 Minuten ziehen lassen, damit die Gerbstoffe in Lösung kommen. Und wenn man nur die ätherischen Öle haben will oder das gute Aroma vom Salbei, die ätherischen Öle zum Beispiel, dann kann man die Blätter braten, wie das in italienischen Gerichten manchmal der Fall ist. Dann kommen die Gerbstoffe nicht in Lösung und dann kommt so der feine Charakter vom Salbei heraus.
Schmeckt dann aber wirklich gut.
Ja.
Sie haben das Institut für angewandte Pflanzenheilkunde gegründet. Da gibt es inzwischen sogar 3 Standorte in Österreich. Wie begann denn bei Ihnen eigentlich alles? Waren Sie schon als Kind ganz besonders begeistert von Kräutern und Heilpflanzen?
Als Kind habe ich gerne experimentiert, schon immer so verschiedene Versuche gemacht, heimlich im Zimmer und später dann auch beim Abitur als Wahlfach Chemie genommen. Also Biochemie hat mich immer interessiert. Und ja, und dann habe ich Ernährungswissenschaften als Studium Irregulare studiert in Wien, weil ich das so spannend fand. Und mich haben immer die Pflanzenwirkstoffe fasziniert. Also was steckt wo drinnen in pflanzlichen Lebensmitteln und wie kann man das zur Wirkung bringen? Und ja, das ist nach wie vor so.
Ich versuche mir gerade Ihr Kinderzimmer vorzustellen. Standen da sämtliche Tinkturen und war das wie ein kleines Labor oder wie sah das aus?
Ja, da standen manchmal, habe ich also irgendwelche Kristalle oder sonstiges gezüchtet und habe halt geschaut, dass es meine Mama nicht sieht, nicht, dass es wegräumt oder ich habe Schimmel gezüchtet oder solche Dinge.
Echt? Was haben Sie mit dem Schimmel gemacht?
Ja, ich habe es einfach nur beobachtet.
Ja.
Aber diese Experimentierfreudigkeit ist geblieben. Also ich mache heute immer noch mehrmals pro Woche irgendwelche Versuche mit Auszügen und mit Pflanzenextrakten. Also das finde ich einfach derartig spannend. Und ja, jetzt ist das Interesse groß geworden von vielen Menschen und wir wissen heute viel mehr drüber und dadurch hat sich da ein riesiges Feld eröffnet.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, Ihre Mutter hat, dann mussten Sie aufpassen, dass sie das nicht weggemacht hat. Dann normalerweise ist es ja eine große Familientradition, sich mit sowas auch zu beschäftigen. Aber bei Ihnen dann vielleicht nicht? Wie war das?
Es war jetzt keine Familientradition, nein. Bei uns stand eher der Sport im Vordergrund und also nicht so sehr die Pflanzenheilkunde.
Gibt es dann nicht was so ein Rezept oder irgendetwas, was von Generation zu Generation weitergetragen wurde?
Ja, es gibt schon ein paar wenige Rezepte von meiner Oma. Holunderbeeren Saft hieß das, obwohl auch Rum drinnen war. Aber da ist man ja früher nicht so genau gewesen mit Alkohol.
Ja, und überall eingemischt. Ja.
Und Lindenblüten und Fichten wurden viel verwendet. Aber das zeigt auch, früher haben die Leute einige wenige Zubereitungen gehabt und die kannten sie sehr genau. Sie haben ganz genau gewusst, wie man sie macht und wie man sie einsetzt. Nicht diese Fülle, die heutzutage im Internet ist. Also man braucht nicht 100 oder 200 Zubereitungen, man braucht einige wenige, die auf die Familie abgestimmt sind und die, mit denen man aber sehr gut umgehen kann.
Ja, da weiß man dann einfach, okay, das hat die gute Wirkung, das genau. Hilft dann immer. Sie forschen jetzt seit 20 Jahren daran und bewahren das Wissen um die Heilkräuter, die bei Ihnen in der Region im Pinzgau wachsen. Das gehört nämlich inzwischen zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Also ich habe für meine Doktorarbeit das Heilwissen der Pinzgauer und Pinzgauerinnen erhoben und später auch noch gemeinsam mit einer Gruppe in Niederösterreich das Heilwissen der niederösterreichischen Eisenstraße. Und das ist das Erfahrungswissen, also das praktische Wissen, das implizite Wissen, das man eigentlich nur lernt, wenn man jemanden zuschaut und mitmacht. Und dieses Erfahrungswissen versuchen wir abzugleichen mit dem Stand der Ernährungswissenschaft. Und das, was sich deckt, davon nehmen wir die alltagstauglichen Zubereitungen und vermitteln sie dann in Lehrgängen, die zurzeit an zwei Plätzen in Österreich stattfinden. Also man kann tatsächlich dann diese Kräuterhandwerke und Anwendungen in Lehrgängen lernen. Und das ist ein sehr schönes Erlebnis, wenn das dann eben so praktiziert wird und weitergetragen wird, auch von jungen Leuten.
Das heißt, Sie sind überall auf Almen gegangen, auf Bauernhöfe? Oder wo haben Sie die Menschen gefunden, die mit diesen Heilkräutern weiter praktizieren?
Im Pinzgau interessanterweise hat mir die Tierärztin am meisten weitergeholfen. Die wusste genau, welche Familien die Tiere hauptsächlich naturheilkundlich behandeln. Und die hatten natürlich auch für Menschen einen hohen Erfahrungsschatz.
Sind Sie da auch auf etwas gestoßen, wo Sie gesagt haben, davon habe ich noch nie gehört, das ist ja total schräg?
Ja, es sind natürlich schräge Dinge zum Vorschein gekommen, zum Beispiel Saugalle, also die Galle von Schweinen gegen Erfrierungen, das hat mir der Bauer dann auch gezeigt. Das hat gestunken. Ja. Und natürlich, das hilft ein bisschen gegen Erfrierungen, aber das würde man, glaube ich, heute nicht mehr verwenden.
Was, nimmt ihr das als Handschuh oder?
Zum Einreiben. Ah, ja. Oder schwarze, verfaulte Äpfel bei Ohrenentzündungen. Das wäre auch ein bisschen gefährlich, wenn das nämlich nicht in der richtigen Art verfault ist, kann das natürlich auch schaden. Also da sieht man schon, man muss dann schauen, welche Anwendungen sind risikoarm und entsprechend der Wissenschaft. Also man kann das nicht ungefiltert einfach wild verwenden.
Und so ganz empfindlich sollte die Nase, glaube ich, nicht sein, wenn Sie da unterwegs sind, oder? Da gab es eine schräge Duftkombination.
Genau, wir sind heute viel empfindlicher geworden und mögen natürlich die guten Düfte.
Wir sprechen über Heilpflanzen und Kräuter. Und wenn dieses alte Wissen jetzt gerade wieder Trend ist, gibt es denn auch Trendkräuter und Trendheilpflanzen, die gerade ganz besonders angesagt sind?
Ja, das ist ein bisschen wechselnd natürlich, aber immer wieder kommen verschiedene Pflanzen, die dann ganz besonders im Visier sind, wie zum Beispiel dieser einjährige Beifuß Artemisia annua, der wird in Afrika gegen Malaria eingesetzt und auch sogar gegen SARS-Coronaviren. Jetzt ist der natürlich sehr gehypt und die Gefahr ist immer, dass man dann überschätzt seine Kräfte, obwohl den kann auch jeder ausprobieren selber. Man kann diese Pflanze anpflanzen und daraus einen Tee oder eine Tinktur herstellen.
Und das wäre dann wofür gut?
Es wirkt antiviral und ja, das schon mit so einem Sprühstoß von einer Tinktur hat man eine antivirale Wirkung. Bei viralen Infekten, bei grippalen Infekten zum Beispiel, kann man das ganz gut einsetzen.
Gerade riecht es an manchen Ecken ja ganz besonders gut, wer unter Lindenblüten entlang geht. Und da heißt es immer, die Lindenblüten im Sommer sammeln, dann hat man im Winter einen tollen Tee. Machen Sie das?
Ja, Lindenblüten mag ich auch sehr gerne, eben wegen diesem Duft, der so wundervoll jetzt da auf uns niedersprüht. Und die Lindenblüten, die mische ich gerne mit Holunderblüten und mit Medesüßblüten und Blätter.
Was ist das,
Medesüß? Das sind diese weißen Wedel, die jetzt auch überall am Bachrand blühen. Ja. Und die Menschen sagen immer, das riecht nach Doktor. Also wenn man da dran riecht, dann riecht man ein wenig die Salicylsäureverbindungen. Das hat einen ganz tollen Effekt, weil die Salicylsäure gebunden ist im Medesüß und deswegen dem Magen nicht schadet. Und im Darm wird sie dann frei und wirkt als Schmerzmittel und Erkältungsschutz. Also dieses Dreiergespann ist bei Erkältungen oder grippalen Infekten eine sehr gute Mischung.
Wie lange haben Sie getüftelt, um rauszukriegen, was ist die beste Wirkung?
Ja, natürlich zuerst mache ich Recherchen, recherchiere ganz genau, was denn gute Autoren schreiben, was die Wissenschaft dazu sagt. Und dann probiere ich es aus. Und ja, meine Familie ist manchmal auch ein bisschen bei den Versuchen beteiligt, vor allem mein Mann. Und von den Rückmeldungen auf meine Kolumnen weiß ich auch sehr viel. Also wenn man sehr viele Rückmeldungen auf eine Zubereitung bekommt, dann denke ich, sagt das recht viel aus.
Ja, dann hat es auf jeden Fall einen Effekt. Ist Ihr Mann ein begeistertes Versuchskaninchen oder sträubt er sich auch schon mal?
Nein, macht er gut mit.
Also wenn wir bei Männern gerade schon sind, Brennnesselwurzel gilt ja als Männerheilmittel. Früher sind wir zum Beispiel als Mutprobe einfach durch die Büsche gegangen, aber das hilft wahrscheinlich nicht als Männerheilmittel, mhm, oder?
Die Brennnessel ist wirklich fast unergründlich. Die Wurzel wird für die Prostata eingesetzt. Auch Prostatakarzinom in niedrigen Stufen wird mit Brennnesselwurzeldinktur behandelt. Man könnte es aber auf alle Fälle auch komplementär verwenden, also ergänzend. Das sind einige Wirkungen nachgewiesen bereits.
Und so eine Brennnesselwurzeltinktur, kann die jeder dann selbst zu Hause herstellen oder wäre das zu kompliziert?
Nein, das ist relativ einfach herzustellen. Man erntet die Wurzel, wenn sich die Pflanze zurückgezogen hat, und dann gräbt man sie aus, putzt sie und zerkleinert sie und setzt sie gleich in 40-prozentigem Alkohol an.
Und muss dann wie lange?
Dann volksmedizinisch sagt man, man lässt das einen Monat ziehen, eine Mondphase lang, und dann kann man abseihen und in eine dunkle Flasche geben, in eine dunkle Tropfflasche. Und dann nimmt man so 10 bis 30 Tropfen und eigentlich weiß man immer noch nicht ganz genau, warum diese geringe Dosis so eine gute Wirkung hat.
Ernährungswissenschaftlerin und Kräuterexpertin Karin Buchert antwortet auf die Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Aus Dossenheim schreibt uns Michael zum Beispiel und er sagt, Heilkräuter haben mir schon bei sehr vielen Krankheiten und Problemen geholfen, sodass ich gar keinen Arzt aufsuchen muss. Aber bisher habe ich kein Kraut finden können, das von innen heraus stark verhärtete Muskeln, geschweige denn heilen oder lösen kann. Lediglich die äußere Anwendung, zum Beispiel Pfefferminzöl oder andere Kräuter, bringen zwar Besserung, aber nicht dauerhaft. Haben Sie da einen Tipp?
Ja, ich würde vielleicht oder auf alle Fälle an den Leinsamen denken. Das Leinöl ist ja bekanntlich sehr Omega-3-Fettsäurereich. Und diese Omega-3-Fettsäuren, die lagern wir, die bauen wir in die Zellwände ein und dann bleiben sie etwas elastischer. Das lässt oft mit dem Alter ein wenig nach. Und man kann den Leinsamen schroten oder mahlen und dann quellen lassen. Und dann ins Müsli geben oder trocknen. Und in verschiedenen Versionen kann man es ins Essen bringen und auch das gepresste Leinöl, um diesen Omega-3-Fettsäuregehalt ein wenig zu steigern. Das wäre einen Versuch wert.
Also wirklich dann eher die innere Anwendung. Aus Ulm schreibt uns Margit Röhm und sagt, es kursieren im Netz diverse Survival-Bücher, die Kräutermittel empfehlen. Da kommen dann auch so Empfehlungen wie den ausgepressten Saft des Giftlattich als Schmerzmittel. Darf man denn sowas ungeprüft überhaupt veröffentlichen? Und wie bedenklich ist das? Wichtige Frage.
Ja, manchmal ist es wirklich gefährlich. Also manchmal werden da Grenzen überschritten und es werden so viele Rezepte jeden Tag veröffentlicht. Ich wäre da wirklich vorsichtig. Es gibt viele gute, fundierte Autoren, die Bücher veröffentlichen, und das ist viel kontrollierter und viel hat viel mehr Evidenz als schnell im Internet veröffentlichte Rezepte.
Nur als Laie ist es ja oft gar nicht auszumachen, was ist jetzt eine gute Autorin, ein guter Autor? Also auch bei den Büchern gibt es ja vielleicht Hokuspokus-Dinge, die dann nicht unbedingt helfen.
Ja, Autoren und Autorinnen mit guter, fundierter Ausbildung. Es gibt ja auch viele Ökotrophologinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, Ärzte, Ärztinnen, die solche Bücher veröffentlichen. Dann hat man eine gewisse Evidenz, oder auch bekannte Autorinnen wie Ursel Bühring aus Freiburg, also ganz erfahrene Heilpraktikerinnen.
Ja, man muss da wirklich auf die Erfahrung zu setzen, genau, höre ich daraus. Ja. Genau. Dann schreibt uns zum Beispiel aus Lauchheim Gabriele und sagt, ich nehme Hagebuttenpulver ein. Können Sie etwas zur möglichen Wirkung sagen?
Ja, da gibt es wirklich einige Nachweise, dass das Hagebuttenpulver so verhärtete, abgenützte Gelenke mit Arthrose wieder ein wenig durchblutet und weicher macht. Es gibt sogar Hinweise, dass die wilden Hagebutten besser wirken als die gezüchteten, was man sich auch gut vorstellen kann. Und ja, man nimmt einfach dieses Pulver ein, am besten mit ein bisschen Joghurt oder mit irgendetwas, was fermentiert ist, da wird es noch besser aufgenommen.
Ja, Sie schreiben in Ihren Büchern auch, Kraut ist nicht gleich Kraut. Und vermutlich ist auch eben das Kraut im nächsten Jahr nicht das gleiche Kraut. Wie machen Sie das aus?
Ja, verändert sich immer mit Klima, Wetter, mit dem Boden. Also es ist nie das Gleiche und das zeigt auch, wie komplex dieses Thema ist. So wie wir selber, die Anwender und Anwenderinnen, auch nie im gleichen Zustand sind, so ist das Kraut auch nie im gleichen Zustand. Und ja, wir verlassen uns am ehesten nach unserem Gefühl, wenn wir so das Gefühl haben, dass wir uns nach diesem oder jenem Duft oder Geschmack oder Kraut sehnen oder es einfach ausprobieren. Das ist wahrscheinlich oft eine gute Herangehensweise.
Gibt es da ein besonderes Kraut, was Sie jetzt erst kennengelernt haben, was Sie gerade selbst ausprobieren?
Es verändert sich im Laufe des Lebens. Momentan, seit ein, zwei Jahren, mag ich besonders die jungen Walnussblätter sehr gerne. Die haben einen wundervollen Duft und sind ein gutes Kraut auch für die Haut.
Was machen Sie damit?
Ich setze die in Essig an und lasse es 2 Wochen ziehen und dann verdünne ich den Essig mit 5 Teilen Wasser. Und nach dem Händewaschen kann man die Haut damit besprühen und dann kann sich die Bakterienflora auf der Haut schneller erholen. Und das finde ich sehr angenehm.
Die Krankenhausreform gerade im Bundestag. Wir sprechen jetzt heute Vormittag über Heilpflanzen und Kräuter. Karin Buchert, wie kann denn dieses Wissen darum uns allen weiterhelfen, dass wir vielleicht auch mehr wegkommen von der Abhängigkeit von Medizin in eine Selbstverantwortung?
Ja, das ist die große Frage. Wir haben ja das Prinzip der Subsidiarität in den Verfassungen von Deutschland und Österreich sehr stark verankert. Das besagt, dass der Einzelne alles machen soll, was er gut selber erledigen kann. Das heißt, eine gewisse Gesundheitsversorgung kann er selber übernehmen oder kann sie selber übernehmen, wenn wir sie oder ihn befähigen. Und deshalb ist einfach die Frage, wie bringen wir dieses Thema Heilpflanzen auf eine so strukturierte Basis, eine kleine Auswahl von Zubereitungen vielleicht unter dem Namen Nutrazeutika, dass es dann genügend wissenschaftliche Evidenz hat, sodass man sagen kann, okay, diesen Teil können wir ins öffentliche Gesundheitssystem aufnehmen und auch über die Gesundheitsberufe weitervermitteln. Ich denke, dass das ganz viel Sinn machen würde. Viele machen es ja auch schon. Aber dass wir diese Basis ganz offiziell schaffen und dann auch offiziell kommunizieren und zulassen.
Was bräuchte es denn dafür, um das offiziell zuzulassen? Da gibt es ja sicherlich auch große Gegnerschaften.
Ja, da bräuchte es mal eine ernsthafte Diskussion und nicht nur Gegnerschaft, weil wir brauchen das einfach aus. Es ist auf die Dauer nicht mehr bezahlbar, unser Gesundheitssystem. Und daher bräuchte es wahrscheinlich Akteure, Schlüsselpersonen aus verschiedenen Gesundheitsbereichen, die das bearbeiten und so definieren, dass es dann mit gutem Gewissen an die Patienten und Patientinnen weitergegeben werden kann.
Ja, und wichtig immer, dass es dann auch in Kombination mit der Schulmedizin ist, dass es anerkannt ist. Ne? Genau. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt.
Genau, dass es dann wirklich auch komplementär eingesetzt wird. Und wenn Arzt oder Ärztin das empfehlen, dann sollte das auch gut angenommen werden können von den Patientinnen. Also ich schreibe gerade an einem Buch mit Annette Kerkhoff, Professorin in Berlin, und wir versuchen das Thema so für Ärzte und Ärztinnen aufzubereiten, dass sie das dann direkt an die Betroffenen weitergeben können. Wir wissen, die haben keine Zeit und sie sind überlastet, aber sie könnten das vielleicht dann wirklich komplementär einsetzen.
Für Patientinnen und Patienten heißt das gleichermaßen, aber ich bekomme nicht einfach eine Pille, die schlucke ich und es ist wieder gut, sondern heißt, es ist dann am Ende auch mit Arbeit verbunden.
Genau, also das Nutrazeutikum ist dann im medizinischen Wording für die Ärzte beschrieben und im Patientenwording einfach zum Weitergeben an die Patientinnen. Aber dieses Nutrazeutikum ist zum Selbermachen gedacht. Also die Patientin muss dann wirklich oder soll dann wirklich selber diese Karottensuppe nach Moreau kochen bei Durchfall und es steht auch genau, wie man sie anwendet und sie ist wirksam und ja, man hat eine selbstbestimmte Zubereitung, wo man die Zutaten im Lebensmittelgeschäft kaufen kann.
Warum ist Ihnen das Selbermachen so wichtig?
Weil das zusätzlich so eine große Wirkung hat. Also wenn wir etwas selber machen, erreichen wir Wirkungsgrade von 70, 80%. Und die können wir nicht erreichen, diese hohen Wirkungsgrade, wenn wir eine anonyme Pille schlucken, weil das einfach, also wir funktionieren nicht so.
Was glauben Sie, wie lange braucht so ein Prozess, bis so etwas im Ideal umgesetzt wäre?
Von einem großen Teil der Bevölkerung, meinen Sie?
Mhm.
Ich weiß es nicht. 5 bis 10 Jahre Minimum wahrscheinlich.
Okay, gut. Dann treffen wir uns dann einfach wieder und schauen noch mal drauf. Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Karin
Dankeschön.
Buchert.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.